Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen beim Podcast oberösterreichischen Nachrichten Geld und Leben. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Pleite des Innviertler Motorradherstellers KTM war das größte Sanierungsverfahren der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Rund 1,75 Milliarden Euro Schulden hat das einstige Vorzeigeunternehmen angehäuft und nach der Zahlung einer Quote von gut 500 Millionen Euro, also rund 30%, kann das Unternehmen unter einem neuen Mehrheitseigentümer aus Indien weiterarbeiten. Das Insolvenzverfahren lastete vor allem auf den Schultern des Reeder-Rechtsanwalts Peter Vogel von der größten Innviertler Anwaltskanzlei Puttinger Vogel und Partner. Er ist heute mein Gast. Willkommen, Herr Vogel.
Danke für die Einladung.
Herr Vogel, was haben Sie sich damals gedacht, dass Sie gemerkt haben oder erfahren haben, dass Sie die KTM-Pleite abwickeln sollen?
War November 2024. Zuerst einmal denken wir, Weihnachten fällt heuer aus. Das war ja dann tatsächlich so. Aber Tatsache ist, man studiert Jus, man studiert Betriebswirtschaft auf der Uni in Linz und man bildet sich sein Berufsleben lang fort, sammelt Erfahrung als Anwalt, als Aufsichtsrat. Und dann war meine spontane Reaktion, für das hat man das gemacht, dass so eine Herausforderung dann auch tatsächlich abgewickelt bzw. angenommen und erfolgreich gemeistert werden kann.
Aber das ist so ein großes Verfahren. Sie haben ja schon Erfahrung gehabt als Masseverwalter und Sanierungsverwalter, aber wie sehr unterscheidet sich eine KTM-Insolvenz von einer anderen Insolvenz?
Also man muss davon ausgehen, dass es ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung war. Das ist eher etwas Seltenes außerhalb von Wien. Und die Regeln sind dieselben. Die handelnden Personen, die Gläubigerschutzverbände, das Konkursgericht, das sind dieselben handelnden Personen. Das, was das Besondere war, war sicherlich die Dimension, die Anzahl der Forderungsanmeldungen, die wirtschaftliche Dimension und auch die Komplexität der gesamten Unternehmensgruppe und der wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhänge.
Vielleicht noch einmal zurück zum Anfang. Wie wird man eigentlich Masseverwalter oder Sanierungsverwalter? Das wird man nicht automatisch, wenn man Rechtsanwalt wird.
Nein, man muss sich in eine Liste eintragen lassen als Masseverwalter, Insolvenzverwalterliste, die beim Landesgericht geführt wird, wo man seinen Sitz hat, beziehungsweise wo man Insolvenzen abwickeln will. Und in dem Fall war das Landesgericht Ried zuständig, als zuständiges Insolvenzgericht. Das kann man sich ja nicht aussuchen, sondern wo also der wirtschaftliche Mittelpunkt eines Unternehmens liegt, dort ist das Insolvenzverfahren abzuwickeln. Und ich war am Landesgericht Ried als Insolvenzverwalter vorgemerkt und eingetragen und das Gericht bestimmt, wer Insolvenzverwalter wird.
Und da überlegt man nicht, soll ich das machen oder nicht, sondern man macht es einfach.
Man überlegt, aber tatsächlich ist es so, Herausforderungen wie diese reizen, die machen den Beruf aus. Ich habe ehrlich gesagt keine Sekunde überlegt, sondern habe wirklich mit Freude über die Herausforderung und das Vertrauen durch das Gericht ja gesagt.
Was sind da die ersten Schritte, die man macht, wenn man so einen Auftrag übernimmt? Vielleicht können Sie das in Schritten ein bisschen darstellen, wie das vor sich geht.
Man verschafft sich zunächst einmal Überblick, indem man die Personen, die handelnden Personen kennenlernt. Ich habe den Herrn Pierer nicht persönlich gekannt. Ich bin ins Unternehmen gefahren und habe mir mal zahlreiche Unterlagen geholt, wie Jahresabschlüsse, vor allem den Liquiditätsplan, den Finanzplan für die kommenden Monate. Und das habe ich, diese Unterlagen habe ich über die kommenden Tage intensiv studiert und daraus ergeben sich die ersten Schritte. Das heißt, der erste Schritt ist ja einmal zu prüfen, kann das Unternehmen überhaupt fortgeführt werden? Die Insolvenzeröffnung war am 30. November 2024 und die Berichtstagssatzung schon am 20. Dezember 2024. Man hat also nur 3 Wochen Zeit, um sich einen Überblick zu verschaffen und um dem Gericht berichten zu können, ob das Unternehmen geschlossen werden muss, ob die Eigenverwaltung entzogen werden muss oder ob das Unternehmen, wie vom Schuldner geplant und gewünscht und beantragt, in Eigenverwaltung fortgeführt werden kann.
Ja, jetzt ist es ja so, dass KTM nicht irgendein Unternehmen ist, sondern einer der größten Arbeitgeber im Innviertel, also überhaupt in Oberösterreich. Und wenn man dann dieses Mandat übernimmt, ist da auch im Hinterkopf, dass man auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung hat, wenn es um so viele, um tausende Arbeitsplätze geht.
Natürlich ist der Druck hoch. Man bekommt Anrufe von Gläubigern, von Kollegen, die Unternehmen vertreten, die abhängig sind als Zulieferer. Man bekommt den einen oder anderen Anruf auch von der Politik, um sich zu erkundigen, wie es steht. Interessenvertretungen fragen an. Der Druck ist natürlich hoch, aber Tatsache ist, dass hier die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmendaten völlig klar sind. Ein Insolvenzverwalter darf nur dann das Unternehmen fortführen, wenn gesichert ist, dass das im Interesse der Gläubiger ist. Und das waren die ersten Prüfungen und das war mit Sicherheit auch die herausforderndste Zeit.
Haben Sie da auch Unterstützung gehabt oder haben Sie das alles alleine gemacht?
Wir haben eine ganze Reihe von Sachverständigen beigezogen. Ich habe also eine Management-Firma beigezogen, mit der ich schon öfters zusammengearbeitet habe, die Management Factory aus Wien. Die haben eine ganze Reihe von Experten ins Mandat hereingeholt, beziehungsweise an mich gesendet. Und wir haben dann dort die Prüfungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, vorgenommen. Zunächst muss man immer schauen, ob die Liquidität ausreicht. Dann hat man sich über die Insolvenzursachen einmal ein Bild zu verschaffen und dieses zu berichten. Und die große Frage ist, was ist zur Angemessenheit der Quote zu sagen? Hier verlassen sich die Gläubiger in der Abstimmung über den Sanierungsplan ganz stark auf das, was der Sanierungsverwalter berichtet. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben also von den Zahlen her, KTM hat ungefähr 5000 Arbeitnehmer in der Gruppe gehabt in Österreich und 62 Tochtergesellschaften. Und die Alternative, wenn der Sanierungsplan nicht angenommen worden wäre oder nicht bestätigt worden wäre, wenn also die Sanierung gescheitert wäre, was in dieser Größenordnung nichts Ungewöhnliches gewesen wäre, dann wäre eine Zerschlagung der gesamten Gruppe die Folge gewesen. Und das hätte zur Folge gehabt, dass mehr als 60 Tochtergesellschaften zerschlagen werden müssen, dass es hier also zu einem Abverkauf von Anlagen und Vorräten kommt in 60 Tochtergesellschaften. Das heißt, es musste eine betriebswirtschaftliche Bewertung, eine Zerschlagungsrechnung von mehr als 60 Tochtergesellschaften gemacht werden. Es mussten die Intercompany-Forderungen wechselseitig abgeglichen werden. Es musste also nicht nur eine Gesellschaft eine Zerschlagungsrechnung machen, sondern ein ganzer Konzern.
Und eine unglaubliche Aufgabe.
Also das war dafür hat man in Wahrheit nur 2,5 Monate ungefähr Zeit, weil im Gesetz steht, dass so ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung in 3 Monaten abgeschlossen werden muss, sonst ist automatisch Konkurs. Mhm. Also das heißt, das war die Herausforderung, diese vom Gesetz vorgeschriebenen Dinge innerhalb der Zeit und mit der gebotenen Qualität zu erfüllen, beziehungsweise diese Dinge umzusetzen.
Sie haben schon die Ursachen angesprochen. Da hat es ja zunächst ja verschiedene Ansichten gegeben, was ist die Ursache für die Insolvenz war. Wenn Sie es rückblickend betrachten, was war ausschlaggebend, dass das Unternehmen nicht mehr zahlen konnte?
Grundsätzlich war KTM ein gesundes Unternehmen und hat immer Gewinne geschrieben. Es ist aus der Insolvenz, ich glaube im Jahr 1991 heraus, gekauft worden und vom Herrn Bierer und seiner Mannschaft groß gemacht worden. Es ist ganz, ganz vieles richtig gemacht worden und dann gab es Entscheidungen und Entwicklungen, die miteinander zur Illiquidität geführt haben. Das heißt, es gibt mit Sicherheit hier keine singuläre Insolvenzursache und die Insolvenz ist auch nicht nach meiner Einschätzung, aber nicht nur von mir, sondern auch der von mir beigezogenen Sachverständigen, nicht herbeigeführt worden im Sinne von, jetzt putze ich mich, jetzt mache ich einen Schuldenschnitt, sondern es gab Entscheidungen, die unglücklich waren und Entwicklungen. Bei den Entscheidungen sind Investitionsentscheidungen zu nennen, wie der Kauf von MV Agusta oder die Fahrradsparte über Investitionen. Sage ich jetzt einmal, man ist aufs Gas gestiegen, investitionsmäßig, statt auf die Bremse, obwohl das Geschäft schon nachgelassen hat. Und natürlich auch, man hat auch, was die Produktion betrifft, also den Output an produzierten Motorrädern, Gas gegeben, statt zu bremsen. Mhm. Und das bei einem fallenden Markt, steigende Zahlen, das hat dann letztlich dazu geführt, dass es relativ schnell gegangen ist, dass es eigentlich sogar sehr schnell gegangen ist. Und Unternehmen in dieser Größenordnung werden eher also nicht über das Gericht saniert. Aber hier haben wir eine dreistellige Anzahl von Finanzgläubigern gehabt und hier eine außergerichtliche Sanierung oder einen durch die Gläubiger erzwungenen Schuldenschnitt und Unternehmensverkauf über die Bühne zu bringen, ist offensichtlich nicht gegangen. Drum ist man dann zum Insolvenzgericht gegangen, so wie es das Gesetz vorsieht. Man hat das also im Spätsommer offensichtlich erkannt und ist dann im Oktober beziehungsweise im November zu Gericht gegangen und hat einen Insolvenzantrag gestellt.
Mhm. Jetzt haben Sie schon angeschnitten, das Sanierungsverfahren KTM war eines mit Eigenverwaltung, also ein sehr eher außergewöhnlicher Fall, wo man 30% statt 20% der Schulden zahlen muss. Gleichzeitig behält sich aber die Geschäftsführung einen Einfluss und Sie müssen als Insolvenzverwalter gemeinsam mit der Geschäftsführung diese Insolvenz umsetzen. Wie ist das vor sich gegangen? Wie macht man das in der Praxis?
Sehr vereinfacht ausgedrückt ist ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Da wird der Insolvenzverwalter faktisch Geschäftsführer. Und in einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, wie es die KTM war, ist man sozusagen eine Art Aufsichtsrat mit einer Agenda, die das Gesetz vorsieht. Das heißt, man hat gewisse Aufgaben, kann das Unternehmen fortgeführt werden, kann es saniert werden, ist die angebotene Quote angemessen, was sind tatsächlich die Verbindlichkeiten, das ist eine sehr wichtige Prüfung, und sind die Redimensionierungsmaßnahmen, die das Unternehmen plant, sinnvoll und ausreichend, notwendig und im Interesse der Gläubiger bzw. des Fortbestandes. Das sind die Themen, die arbeitet man ab. Das heißt, die Geschäftsführung, der Vorstand bleibt im Amt und muss die Zustimmung des Sanierungsverwalters für gewisse Rechtshandlungen einholen, also alles, was über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgeht. Das ist natürlich alles, was mit der Redimensionierung im Wesentlichen zusammenhängt, Vertragsrücktritte, Beendigung von Dienstverhältnissen, das sind die wesentlichen Themen. Mhm. Also man ist sozusagen ein vom Gericht dem Unternehmen beigegebener Aufsichtsrat. Dass die Eigenverwaltung, die Geschäftsführung bleibt, aber der Sanierungsverwalter kann also mitwirken, indem er nicht zustimmt oder eingreift, beziehungsweise durch Überwachung der laufenden Geschäftstätigkeit.
Mhm. Sie haben selbst ein paar Mal gesagt, dass die Sanierung von KTM spitz auf Knopf gestanden ist, also dass nicht sicher war, dass das Unternehmen nicht zerschlagen werden muss. Was waren denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Also so richtig spitz auf Knopf gestanden ist es so zwischen dem 12. und 20. Dezember, als klar wurde, dass diese Konzernstruktur und die Liquiditätsflüsse zwischen den Gesellschaften, KTM und den Tochterunternehmen, ins Stocken geraten beziehungsweise nicht mehr kurzfristig oder so einfach freigemacht werden können. Jedenfalls nicht so freigemacht werden können, wie das im Finanz- und Liquiditätsplan vorgesehen war. Das heißt, die Tochtergesellschaften haben im Hinblick auf die Insolvenz der großen KTM-Zahlungen einstellen müssen. Dort wurde von den Banken ein Liquiditätsstopp verordnet, weil man ja nicht genau gewusst hat, wie es weitergeht. Die wollten verhindern, dass sich ihre eigenen Verbindlichkeiten dort erhöhen. Und es musste daran gearbeitet werden, diesen Liquiditätsfluss wiederherzustellen. Das heißt, es war tatsächlich so, dass die KTM AG in die Berichtstagssatzung am 20. Dezember auf Reserve gefahren ist. Und am Tag der Berichtstagssatzung ist dann ein Verkauf eines Grundstücks unterfertigt worden, also gesigned worden, unterschrieben worden. Und das hat dazu geführt, dass 35 Millionen Euro Liquidität zur Verfügung standen. Und mit dieser Liquidität ist man dann ausreichend in einer Fortführung abgesichert gewesen. Das war dann darstellbar, dass man weiter fortführt und die Gehälter zeugen kann, die laufenden Kosten. Das war, muss man ehrlich sagen, in den ersten drei Wochen ist das praktisch täglich spitz auf Knopf gestanden und es war nicht klar, ob es nicht am 20. Dezember zur Schließung, konkursgerichtlichen, insolvenzgerichtlichen Schließung des Unternehmens kommt, was dazu geführt hätte, dass die Dienstverhältnisse beendet worden wäre und das ganze Unternehmen, das Werk, der gesamte Konzern dann zerschlagen worden wäre.
Stefan Bierer hat, wie Sie schon erwähnt haben, 1991 KTM aus der Insolvenz herausgekauft. Er war ja selbst als Sanierer bekannt und hat KTM groß gemacht, ist vom Sanierer zum Konzernherrn geworden und hat KTM als sein Baby bezeichnet, als sein Lebenswerk. Wie geht man als Insolvenzverwalter mit jemandem um, der so eng mit seinem Unternehmen verbunden ist und dem man eigentlich sagen muss, du musst aus dem Unternehmen ausscheiden?
Also ich habe ihm das nicht sagen müssen zunächst einmal. Ich habe den Herrn Bierer kennengelernt am Tag der Insolvenzeröffnung, also am 30. November. Ich habe ihn vorher nicht persönlich gekannt. Der wechselseitige Umgang war professionell. Ich habe einen gesetzlich und gerichtlich vorgegebenen Auftrag und er war faktisch Mehrheitseigentümer und Vorstand, also operativer Vorstand, gemeinsam mit Herrn Neumeister. Das waren sozusagen die Eckpunkte, zwischen denen man sich bewegt hat. Er hat sein Netzwerk und seine Managementfähigkeiten eingebracht und hat tatsächlich an der Sanierung mitgewirkt. Ich glaube nicht, dass es ohne ihn gegangen wäre. Die Gespräche, die er im Hintergrund sicher geführt hat, dass Bajaj hier, das ist ja ein jahrelanger Geschäftspartner von ihm, letztlich eingesprungen ist, waren sicher wichtig und gut für die und notwendig für die Sanierung. Am Ende des Tages war ihm dann klar, dass Bajaj, nehme ich an, wir haben das nicht besprochen, war ihm dann klar, dass Bajaj, wenn sie den Haircut finanzieren und den Sanierungsplan mit 525 Millionen und vorher schon die Liquidität sicherstellen, dass diese dann auch die Mehrheit übernehmen. Und ich gehe davon aus, er ist soweit Kaufmann und Unternehmer, dass das am Ende des Tages eine Unternehmenstransaktion war, wie er sie selbst ja mit Sicherheit auch schon öfters erlebt hat.
Mhm. Ja, besonders an dieser Konstellation war auch, dass sehr viele verschiedene Banken als Gläubiger aufgetreten sind, nicht nur aus Oberösterreich oder Österreich, sondern international tätige Banken. Wie handelt man sowas? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Gemengelage an und Interessen sehr heterogen war.
Ja, zum einen das. Also es hat natürlich zum einen eine Gruppe von Banken gegeben, die eine sozusagen feindliche Übernahme im Insolvenzverfahren angestrebt haben und auch diesbezüglich Berater, mit denen ich zusammen zu arbeiten hatte, einfach im Interesse des Verfahrens und auch zusammengearbeitet habe, engagiert haben. Das kam daher, dass es im Ausland eine andere Insolvenzordnung gibt. Die österreichische Insolvenzordnung bevorzugt offenbar im internationalen Vergleich ist das nicht so üblich, habe ich gelernt im KTM-Sanierungsverfahren, den Eigentümer. Das heißt, das Sanierungsverfahren, das wir hier abgewickelt haben, schützt den Eigentümer, wenn er die Quote aufbringt, dann kann es nicht zu einem Debt-Equity-Swap kommen. Das heißt, es kann nicht dazu kommen, dass er enteignet wird. Und das ist nicht in jeder Rechtsordnung so. Das heißt, es gibt Insolvenzordnungen, wo Banken, wo große Gläubiger dann das Unternehmen, also die Aktien an einem Unternehmen, übernehmen. Und das war hier angestrebt von ausländischen Banken, die also über das Insolvenzverfahren eine Enteignung wollten. Das war rechtlich nicht möglich, jedenfalls nicht im Zuge des Sanierungsverfahrens. Es gibt in Österreich nur entweder das Sanierungsverfahren oder eine Zerschlagung und einen Abverkauf der Assets. Mhm, einen Debt-Equity-Swap, also eine Umwandlung von Schulden in Eigenkapital, gibt es im österreichischen Recht nicht. Und da haben schon einige internationale Banken große Gläubiger mit den Zähnen geknirscht. Okay. Hörbar mit den Zähnen geknirscht. Mhm.
Das ist das. Die österreichische Rechtsordnung ist dem entgegengekommen, dass sowas ja nicht gemacht werden kann.
Ja, genau.
Und wie waren die österreichischen Banken eingestellt?
Na, grundsätzlich ist es so, dass das Ergebnis eindeutig war. Es haben rund 90% der Gläubiger haben dem Sanierungsplan zugestimmt. Und zwar sowohl die Kopfzahl, also auch das Kapital. Man braucht ja 50% Zustimmung der Köpfe und 50% Zustimmung der Gläubiger. Und das war mit großer Mehrheit, weil eben die Alternative eine Zerschlagung gewesen wäre. Dann hätte man bestenfalls eine Quote von 15% bekommen. Und die Banken haben gesehen, dass die angebotenen 30%, wenn sie den gesichert finanziert werden oder wenn die Chance groß ist, dass das Geld auch kommt, dass das sehr viel günstiger für sie ist. Und sie können eben einen Zwangsverkauf nicht erzwingen. Und Bajaj hat tatsächlich während des Verfahrens schon einen großen Betrag zugeschossen, also einen dreistelligen Millionenbetrag, zuerst einmal 50 Millionen, dann noch einmal 50 Millionen und in der Folge weiteres Geld. Das war natürlich vertrauensbildend für die Banken, dass wenn sie am 25. Februar, das war die entscheidende Tagsatzung, wo sie dem Sanierungsplan zugestimmt haben, wenn sie dem Haircut auf 30% zustimmen, dass dann im Mai das Geld auch kommt. Sonst wäre das Geld, das Bajaj zur Verfügung gestellt hat, um die Liquidität aufrechtzuerhalten, für Bajaj verloren gewesen. Also das war ein Signal, dass hier Bajaj Geld einschießt und am Ende des Tages nicht nur A sagt, Geld einzuschießen, um das Unternehmen kurzfristig am Leben zu halten, sondern auch B sagt, das heißt, das Unternehmen langfristig und nachhaltig zu sanieren.
Mhm. Aber war praktisch für Sie aus Ihrer Sicht immer klar, dass Bajaj da die Mehrheit übernehmen wird? Es soll ja auch andere Interessenten gegeben haben.
Nein, das war nicht klar. Es gab einen Verkaufsprozess, der also von Eigentümerseite geführt wurde. Dem Insolvenzverwalter stehen ja die Aktien an dem Unternehmen, das er verwaltet, nicht zur Verfügung. Die gehören dem Eigentümer. Der Eigentümer hat also die Aktien angeboten, sehr vereinfacht ausgedrückt, mit Hilfe einer Investmentbank und hat hier einen Investorenprozess durchgeführt, um das notwendige Kapital, das dann letztlich ja vom Bajaj gekommen ist, aufzutreiben. Und hier gab es einen Investorenprozess. Es haben auch Investoren mit mir als Sanierungsverwalter im Zuge der Due Diligence, also der Überprüfung der Werte des Unternehmens, Gespräche geführt. Aber letztlich glaube ich, dass also der Einstieg in ein insolventes Unternehmen dann doch zu herausfordernd war. Der Prozess nicht dazu geführt hat, dass es einen Einstieg eines Investors gegeben hat, sondern dass der Eigentümer letztlich das gesamte zur Verfügung stehende, also Aktienpaket übernommen und das Unternehmen selbst saniert hat.
Sie haben einmal in einem Fragebogen mit den oberösterreichischen Nachrichten auf die Frage, welches Zitat Sie am besten charakterisiert, geantwortet: Der Herr gebe mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann, und die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und der Herr gebe mir die Weisheit, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Was haben Sie in diesen Verfahren verändern können und was konnten Sie nicht ändern?
Grundsätzlich Strukturiertheit bei der Vorgehensweise ist im Sanierungsverfahren natürlich das Wesentliche. Das heißt, man muss strukturieren, delegieren oder selbst lösen, was man nicht delegieren kann oder will. Was man dann letztlich verändern kann, ich würde so sagen, meine Kanzlei, wir waren ja ungefähr 20 Personen, die in der Kanzlei mit der Insolvenzabwicklung beschäftigt waren, hat es letztlich geschafft, zu verhindern, dass das Unternehmen zugesperrt wird. Das war die wesentliche Herausforderung. Und man hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Gläubiger einem Sanierungsplan, einem Haircut in der Höhe von 30% zustimmen können. Und man hat die Voraussetzungen geschaffen, dass der Eigentümer das Unternehmen am Leben erhält, dass Redimensionierungsmaßnahmen, Fehler der Vergangenheit erfolgen bzw. Fehler der Vergangenheit beseitigt werden und letztlich, dass das Geld kommt, dass das Unternehmen gerettet werden konnte. Also der rechtliche Rahmen, in dem wir tätig waren, war der die Veränderung bei KTM herbeigeführt hat. Also das heißt, die Veränderung heißt, Unternehmensteile wurden geschlossen, ertragbringende oder verlustbringende Unternehmensbereiche wurden veräußert oder zugesperrt. Und am Ende des Tages glaube ich, dass KTM im Kerngeschäft gut aufgestellt ist. Das hat ja eigentlich auch immer funktioniert. Und das ist das, was wir verändern konnten. Das heißt, aus einem kranken Unternehmen ist ein Unternehmen geworden, das jetzt eine Chance hat. Natürlich ist es, ob es gesund ist oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Aber die Marke, das Produkt, die Marktstellung, das alles spricht für KTM. Und das war in den 3 Monaten des Sanierungsverfahrens einmal ganz sicher nicht der Fall.
Aber jetzt sind Sie eher zuversichtlich, dass sich KTM wieder auf dem Markt etablieren kann und wieder starken kann?
Ja, das würde ich schon meinen. Ich glaube, die haben in einem wesentlichen Bereich mit ihren Motorrädern einen Weltmarktanteil, glaube ich, von rund 50%, haben dort immer Geld verdient, sind eine bekannte Marke und man darf das, wie wichtig und groß bei uns in Oberösterreich, in der Region das Insolvenzverfahren war, nicht überschätzen. Das ist ja eine Fußnote für den Motorradkunden weltweit. Und ich glaube, dass das Produkt in Ordnung ist, die Marktposition. Ich gehe davon aus, dass es KTM schaffen wird. Also da bin ich überzeugt davon, weil es natürlich bleiben Blessuren zurück am Markt, genauso wie im Unternehmen. Es bleiben dann letztlich Narben zurück, aber ich habe das Team dort kennengelernt. Ich glaube, dass Herr Neumeister und Frau Schnegelberger, die beiden Vorstände, einen wirklich guten Job gemacht haben im Sanierungsverfahren, vor dem Sanierungsverfahren, und dass die Führungsmannschaft KTM wieder dorthin bringt, wo sie waren. Die waren ja nur ganz kurz wirklich in Schwierigkeiten und da halt aber wirklich in letalen Schwierigkeiten.
Was haben Sie gemacht, dass das Verfahren abgeschlossen war?
Naja, da habe ich den ersten Alkohol seit über einem Jahr getrunken.
Okay.
Ja. Also wir haben schon gefeiert.
Ja. Sie haben in dem besagten Fragebogen auch gesagt, auf die Frage, welche Personen Sie beruflich geprägt haben, haben Sie Dietrich Mateschitz angegeben. Sie haben ja Red Bull doch oftmals vertreten mit Ihrer Kanzlei. Was konnten Sie von Mateschitz lernen oder was zeichnete den Unternehmer Mateschitz aus?
Ja, zunächst einmal sozusagen auf der philosophischen oder Metaebene, ich war ja dort als Geschäftsführer im Jahr 2012 des FC Red Bull Salzburg tätig und habe durch Herrn Mateschitz Viktor Frankl kennengelernt. Also habe mich mit ihm bzw. seinen Schriften beschäftigt. Zum einen, zum anderen muss ich sagen, ich habe es sehr geschätzt, ich arbeite gern für eigentümergeführte Unternehmen, da bekommt man eine Entscheidung und Herr Mateschitz war ein Entscheider. Mhm. Und er hat mir etwas gesagt, das hat er mir nicht einmal gesagt, aber es war ja damals auch ein organisatorischer, struktureller, sozusagen schwieriger Auftrag dort als Geschäftsführer im Jahr 2012 hineinzukommen. Er hat immer gesagt, in einem Unternehmen, wo man gemeinsam ein Ziel verfolgt, soll man nicht übereinander reden, sondern miteinander. Und das ist mit Sicherheit etwas, was man im täglichen Leben anwenden kann. Leichter als Viktor Frankl und ja, also die philosophische Dimension. Okay.
Letzte Frage, Herr Vogel, was machen Sie heuer zu Weihnachten?
Ja, ich hoffe also mit der Familie feiern, ich sage, der Heilige Abend, ab Mittag war eh Schluss, aber ich war am Heiligen Abend im Büro am 25. und am 26. jeweils im Büro natürlich voriges Jahr. Heuer werde ich ganz traditionelle Weihnachten, if the good Lord is willing, feiern mit meiner Familie und diese zu Hause verbringen.
Gut, dann wünsche ich Ihnen bis dahin und auch dann zum Ende des Jahres eine gute Zeit. Herr Vogel, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederschauen.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.